Ja, guten Morgen von meiner Seite. Ich hoffe, ihr versteht mich alle gut. Vielleicht könnt ihr mal kurz zeigen, ob ihr mich gut hört. Ja, sehr gut. Genau, dann lege ich direkt los um 20 nach 11. Ich weiß nicht, kennt einer von euch dieses Spiel? Klartext heißt das. Haben unsere Kinder von ihren Onkels, glaube ich, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und das geht so, man bekommt hier so eine Spange in den Mund gesetzt. Und dann hat man hier so Karten. Und diese Karten, da steht was drauf. Und das muss man mit dieser Spange im Mund dann entsprechend einfach sagen. Und das zeige ich euch jetzt mal, besonders für die, die an den Telefonen sind, damit die das auch einfach hören. Ja, aber das, ich setze das mir mal rein. Ja. Sieht dann so aus. So. Und jetzt lese ich mal das vor. Ja. Also Verwünschende, Fresche, Schrechen, Schelf. Ja? Also das müssen die anderen jetzt eigentlich erraten. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ja? Keiner? Also der Text hier. Ich habe vorgelesen, verwunschene Frösche sprechen Schwäbisch. Schade. Gut, hat noch nicht so ganz geklappt. Okay, also warum habe ich das jetzt gemacht? Das Thema der Predigt ist so ähnlich wie dieses Spiel. Und zwar heißt das Thema heute Splanknizomai. So, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was ist denn das? Splanknizomai, und ich teile jetzt mal meinen Bildschirm, damit ihr, ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, damit ihr das sehen könnt. Über diesen Begriff bin ich quasi durch ein Buch darüber gestolpert, das ich zu Weihnachten bekommen habe. Und das hat mich so begeistert. Es war nur ein Kapitel in diesem Buch, das um Splanknizomai ging. Es hat mich aber so begeistert, dass ich gesagt habe, das möchte ich euch gern weitergeben. Und zwar, wenn das jetzt funktioniert, ist Splanknizomai ein griechisches Wort, das in den Evangelien 11-mal vorkommt. Und wenn man das übersetzen würde, heißt das, sich erbarmen. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt das oft mit Mitleid empfinden. Luther übersetzt das oft mit es jammerte ihn. Und wenn man dieses Wort wirklich, also so wörtlich übersetzen würde aus dem Griechischen, dann bedeutet das, seine Eingeweide oder die Eingeweide drehen sich um. Das heißt, man fühlt so mit, dass sich alles in einem wirklich in der Magengegend umdreht. Ja, wir hatten vor 2 Wochen ja den Ruben mit der Herzpredigt. Ich habe eher heute die Bauchpredigt. Also dieses Wort wird im Größten, also eigentlich außer 3 Stellen, wird es immer in Bezug auf Jesus verwendet, wie er fühlt, wenn er Menschen begegnet. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, das möchte ich euch gerne mit euch teilen. Und zwar möchte ich mit euch ein paar Stellen anschauen, in der Bibel lesen und 3 Fragen eigentlich stellen. Die erste Frage, in welcher Situation befindet sich Jesus? Die zweite Frage, wodurch wird dieses Gefühl bei Jesus hervorgerufen? Und die dritte, was macht das mit ihm, beziehungsweise wie reagiert er darauf? Und am Ende möchte ich eigentlich 2 praktische Auswirkungen für uns daraus einfach ableiten. Gut, legen wir los. Wir haben nicht viel Zeit. Muss ich mal gucken, wie ich euch hier ein bisschen wegklappen kann, damit ich selbst lesen kann. So, also Matthäus 14, Vers 12 bis 14. Daraufhin kamen die Jünger des Johannes, holten den Toten und begruben ihn. Dann gingen sie zu Jesus und berichteten ihm, was geschehen war. Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr, und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, also dieses Splanknizomai, und er heilte die Kranken. Das ist so eine der Geschichten. Und wenn ich jetzt nochmal die Fragen durchgehe, also aus welcher Situation oder befindet sich Jesus gerade? Er hat einmal jetzt erfahren von dem Tod von Johannes des Täufers. Und vielleicht war das jetzt gerade irgendwie so, ja, dass er auch darum trauert. Vielleicht ist da auch so eine Wut um so eine unnötige Tat des Herodes, der einfach aus so einem Fest heraus den Johannes umbringt. In Kapitel 13 erfahren wir, dass er, also am Ende von Kapitel 13 lesen wir auch über Jesus, dass er in seiner eigenen Heimatstadt war, dort lehrte, die Leute erstaunt sind, aber im Grunde eigentlich ihn ablehnen und eigentlich ihn nicht wollen. Und da steht dann, er wirkte nur wenige Wunder. Und ich weiß nicht, ob das auch in diese Situation mit reinspielt, dass Jesus einfach traurig ist. Er wird von seinen eigenen Leuten, von seiner eigenen ja, Heimatstadt, den Menschen, mit denen er wahrscheinlich aufgewachsen ist, wird er abgelehnt oder erfährt Ablehnung. Und er möchte sich jetzt einfach dazu zurückziehen. Vielleicht möchte er das verarbeiten, möchte mit seinem Vater darüber reden. Und das ist die Situation. Und er macht das dann. Ne? Ich möchte auch noch die Parallelstelle lesen, weil die wirft noch einen kleinen anderen Blick auf diese Geschichte. Und zwar steht in Markus 6, Vers 30 bis 34. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Und dann kommt die Geschichte, dass sie wegfahren, dass die Leute das aber sehen und dann hinterherlaufen. Und als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, und hier kommt wieder das Planitzumai, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Also hier, also in Markus, der Markus wirft einen anderen Blick noch auf diese Geschichte. Und zwar sagt er, Jesus möchte eigentlich seine Jünger ein bisschen rausnehmen, damit die auch nochmal sich nochmal auftanken können. Ihnen Zeit geben, um zu essen, weil scheinbar haben sie da noch nicht mal Zeit zu gefunden, weil es immer jemand gekommen ist und so weiter und so fort. Und also wir haben in Matthäus den Blick eher auf Jesus, der einfach ja viel Schicksalsschläge, könnte man es jetzt auch sagen, erlebt hat und sich deswegen vielleicht zurückziehen will. In Markus eher diesen Aspekt, dass er seine Jünger ein bisschen schützen möchte, ihnen wieder neu die Möglichkeit geben möchte, Kraft zu tanken. Und deswegen fahren sie mit dem Boot weg, an einen einsamen Ort eigentlich. Aber die Menschen kriegen das mit und ziehen nach. So, zweite Frage. Wodurch wird dieses Gefühl jetzt bei Jesus hervorgerufen? Wenn wir Matthäus sehen, steht hier nur eigentlich, er sieht die vielen Menschen. In den nächsten Versen wird dann auch die Speisung der 5000 beschrieben. Also es ist schon wirklich 5000 plus Frauen plus Kinder. Es sind also viele Menschen, die er sieht. Und hier wird der Fokus dann darauf gesagt, wenn ich die Frage 3 schon mal vorgreife, er heilte die Kranken. Also vielleicht sieht er auch die Menschen, die einfach jetzt gerade besonders krank sind, denen es nicht so gut geht, die von Schicksalsschlägen auch getroffen werden. Die sieht er da und durch das Sehen, was die Sünde für eine Auswirkung hat in dieser Welt, hat er dieses Mitgefühl. In Markus sehen wir diesen Aspekt wieder etwas anderes. Hier sehen wir wirklich, warum er dieses Mitgefühl hatte, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was bedeutet das? Was sind Schafe, die keinen Hirten haben? Schafe, die keinen Hirten haben, sind orientierungslos. Die grasen überall und wissen nicht wohin. Sie sind aber auch nicht versorgt, weil der Hirte sucht eigentlich immer die nächste Wiese, wo sie weiter grasen können. Die Schafe, die würden sich jetzt zerstreuen und das eine Schaf wird vielleicht in den Wald gehen, das andere Schaf auf irgendeine Ortschaft. Teilweise würden sie vielleicht auch nicht genug mehr finden für die ganze Herde, weil alles abgegrast ist. Schafe, die keinen Hirten haben, die sind wahrscheinlich verängstigt, weil sie nicht die Sicherheit haben, wir haben jemanden, der uns schützt. Und all das sieht er. Jetzt komme ich zur dritten Frage, also wie reagiert er darauf? Dieses Gefühl, und das ist das Schöne, was ich in all diesen Stellen sehe, Jesus ist nicht, das ist nicht bei Jesus immer so ein, jetzt habe ich mal ein Mitleidsgefühl, sondern in jeder Stelle führt das dazu, dass er darauf reagiert. In Markus ist es der Aspekt, er heilt sie, er macht sie gesund. Und in Matthäus und in Markus ist es der Aspekt, dass er sich Zeit nimmt, um ihnen das Reich Gottes zu verkünden, wie Gott ist, wie er sich um sie kümmern möchte und wie sie natürlich auch zu ihm kommen überhaupt mit Vergebung und also Sündenvergebung, also wie die Beziehung zwischen Gott und Mensch einfach wieder gekittet wird. Genau, also das ist eine Geschichte aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Und wenn wir da weiterlesen, dann sehen wir auch, wie er nachher in der Speisung der 5000 ihre natürlichen Bedürfnisse einfach sich darum kümmert. Und das Krasse ist, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen auf uns übertrage, wenn ich eigentlich fertig bin oder wenn wir die Ruhe suchen oder ich die Ruhe suche im Trubel und dann kommen immer noch Anfragen und es kommt dieses und jenes und irgendwann reagiere ich so, dass ich blockiere, sag ich mal so. Bei Jesus ist es nicht so. Er stellt seine eigenen Bedürfnisse immer hinten an und erst als er die Leute entlassen hat, nachdem er sie gespeist hat, sehen wir, wie er alleine auf den Berg geht zu seinem Vater und mit ihm spricht und da glaube ich so die Zeit hat, um überhaupt aufzutanken und seinen Dienst fortzuführen. Wir haben in Matthäus 15, 29 bis 32 auch eine andere Begebenheit, wo wir sehen, wie Jesus Menschen sieht und wie er sagt, wir tun diese Menschen leid. Ich möchte da jetzt wegen der Zeit nicht näher drauf eingehen. Es ist halt auch wieder, wo er eine Menge von Kranken sieht und diese entsprechend mehrere Tage bei ihm sind und er sich um ihre natürlichen Bedürfnisse einfach kümmert und da in Sorge ist. In Matthäus 9, Vers 35 bis 38 ist das auch wieder so. Ich lese die mal kurz noch vor. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Und als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir haben wieder diesen gleichen Aspekt, dass Jesus echt betrifft, wenn er die Menschen so sieht. Und hier ist der Aspekt aber erstmal, und da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf seine Ernte schenkt. Also er fordert seine Nachfolger auf, wirklich dafür zu beten. Jetzt könnte man denken, okay, das ist ja für, ja, okay, ist noch ausbaufähig, sag mal so, Jesus, ne? Also du hast in den anderen Sachen direkt reagiert. Das hat Jesus auch. In Kapitel 10 sehen wir, wie er seine Jünger ruft und wie er sie vorbereitet und dann auch aussendet, um dieses Werk zu tun. Also Jesus reagiert hier nicht nur, dass er sagt, betet dafür, sondern er sorgt auch dafür, dass dieses Gebet zumindest zum Teil erfüllt wird und schickt seine Jünger in Kapitel 10 wirklich aus, um die Menschen zu lehren, und dieses Bedürfnis, was er hier sieht, zu stillen. Kapitel 20 in Matthäus, von Vers 29 bis 34. Bis jetzt haben wir eigentlich immer nur Stellen gesehen, wo Jesus berührt war, wenn er so Menschenmassen gesehen hat. Da waren 5000 und noch mehr, da waren 4000 und noch mehr. Bei den anderen Stellen wo weiß man nicht so ganz genau, wie viele es waren. Aber Jesus ist auch berührt, wenn er den Einzelnen sieht. Und das ist zum Beispiel Matthäus 20, Vers 29 bis 34. Als Jesus mit seinen Jüngern von Jericho weiterzog, folgte ihm eine große Menschenmenge. Zwei Blinde, die am Straßenrand saßen, hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren sie an, sie sollten still sein. Doch die Blinden schrien nur noch lauter: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen und rief die beiden zu sich: Was möchtet ihr von mir? Fragte er. Herr, antworten sie, wir möchten sehen können. Ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Es blank wie zumal. Er berührt ihre Augen und im selben Augenblick konnten sie sehen. Von da an folgten sie Jesus nach. Jesus geht hier von Jericho weiter und ist umringt von einer riesengroßen Menschenmenge. So eine richtige Prozession. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, wie so ein St. Martins-Umzug. Vorne ist Jesus, dann seine Jünger und dann die ganzen restlichen Menschen. Sie diskutieren, sie ziehen, ich weiß nicht, ob sie Lieder singen. Sie ziehen einfach weiter und gucken, was Jesus so macht. Aber im Grunde haben sie, glaube ich, irgendwie eine andere Erwartung, weil als die Blinden diese Prozession stören, fuhren sie sie an, sie sollten still sein. Sie sollen diese Organisation, organisierten Umzug, keine Ahnung, sollen sie einfach nicht stören. Und das Interessante ist, dass Jesus nicht auf die Masse guckt, sondern auf den Einzelnen. Und er holt sie einfach mal zu sich. Er sieht, okay, die wollen irgendwas und rief die beiden zu sich. Und das finde ich so interessant. Er fragt, was möchtet ihr von mir? Er weiß es doch eigentlich, was sie möchten. Er ist Gott. Und trotzdem fragt er sie das. Und man könnte wahrscheinlich noch einen ganzen Vortrag darüber machen. Aber ich finde es so cool, dass die Blinden ganz trocken, ohne irgendwie ein geistliches Geschwurbel, sagen, ja, wenn du willst und kannst und möchtest und so weiter. Nein, sie sagen ganz einfach, wir möchten sehen können. Und das berührt Jesus. Jesus wird berührt von Menschen, die vom Schicksal getroffen werden, denen es vielleicht nicht gut geht, die aber trotzdem ehrlich zu ihm kommen und sagen, was sie möchten.
Verse hier.
Und er berührt sie und sie werden sehend, erheilt. Und das finde ich so klasse. In Markus 1, Vers 40 ist eine ähnliche Geschichte. 1, Vers 40 und 42. Aufgrund der Zeit werde ich die jetzt nicht lesen. Das ist ein Aussätzige, der zu Jesus kommt. Und da auch wieder, als Jesus ihn sieht, wird er einfach tief von Mitleid ergriffen. Und auch in Lukas 7, Vers 11 bis 15, da lesen wir diese Geschichte von dieser Witwe, die ihren einzigen Sohn verloren hat oder der gestorben ist. Und als der Herr die Frau sah, ergriff ihn einfach tiefes Mitgefühl. Er sieht dieses Schicksal, er sieht die Trauer, er sieht das, was die Menschen, was diese Frau einfach an Leid erfahren hat. Und begegnet ihr und gibt ihr diesen Jungen einfach zurück. Also was heißt einfach? Also es ist ja schon ein unglaubliches Wunder, dass er einfach diesen Jungen von Tod zum Leben erweckt. Was können wir daraus an praktischen Dingen einfach ableiten? Ich habe ja gesagt, zwei Dinge. In Praxis 1. Ich weiß nicht, wer da gerade noch so spricht nebenher. Irgendwo klingelt da noch irgendwas. Können wir mal gucken. So, genau. Ich habe jetzt einfach mal jemanden stumm geschaltet, wo es gerade so geklingelt hat. Genau, also ich möchte eigentlich mit der Ermutigung anfangen. Und die Botschaft für euch, die ihr vielleicht gerade erschöpft seid, es ist eine Botschaft für die, die gerade vielleicht mit dem Leben kämpfen, die Schicksalsschläge erleben oder schon lange damit kämpfen. Es sind ist die Botschaft, die für die, die von Krankheit geplagt sind. Es ist eine Botschaft für die, die von Einsamkeit, die einsam sind, die vielleicht gerade die Orientierung verloren haben, die zurzeit einfach nicht wissen, wie es weitergehen soll. Es ist für die, die vielleicht an ihrem Glauben zweifeln, an dem zweifeln, ob Gott wirklich gut ist, vielleicht auch manchmal nicht mehr ganz genau wissen, was sie glauben sollen, was Wahrheit ist und was Lüge. Es ist die Botschaft, dass Jesus mit dir fühlt. Er sieht das, was du durchmachst, und er fühlt mit dir. Sein Innerstes dreht sich um, wenn er das Leid sieht, das durch die Sünde dieser Welt jedem Einzelnen einfach zutrifft, also oder trifft. Er, der auf dem Thron sitzt, der die Himmel und die Erde in der Hand hat, der steht nicht so weit über den Dingen, dass er sagt, mir ist es egal, wie es dem Einzelnen geht, sondern er fühlt das wirklich so mit. Das begeistert mich einfach total. Und vielleicht steht er gerade da und fragt dich auch, was willst du? Was wünschst du dir? Ich habe alles für dich getan, als ich aufs Kreuz gegangen bin, ans Kreuz gegangen bin und habe alle Sünde, alle Schuld, alle Krankheit getragen. Und das habe ich genau für dich gemacht. Und es geht Jesus nicht darum, dass wir toll sein sollen, dass wir stark sein sollen, dass wir in diesen Zeiten dann irgendwie den Helden herausspielen müssen, sondern wir dürfen einfach schwach sein, wir dürfen zu ihm so laufen, wie wir sind, ganz ehrlich. Denn er freut sich nicht mehr als das, wenn wir zu ihm kommen. Es ist die Stelle in des verlorenen Sohnes, wo steht, hier in, hoppala, jetzt bin ich ein bisschen weit gehüpft, in Lukas 15, Vers 20, dieser, sein Vater, sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid, es ist wieder dieses Blamizumal, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. So ist Gott. Egal, ob du stinkst, egal, ob du dreckig bist, egal, ob du heulst, es ist ganz egal. Gott möchte einfach dir um den Hals fallen und dich einfach nur lieb haben. Und das ist einfach so eine tolle Ermutigung dieses Plangnizomai-Wortes, dieses Mitgefühls, das Gott mit uns Menschen hat. Für alle die, die sagen, ich stehe jetzt voll im Saft und die Ermutigung ist schön, aber ich brauche auch noch eine Herausforderung. Gerne, kann ich euch geben. Wir haben ja die Jahreslosung, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ich würde die vielleicht so ein bisschen umtexten und sagen, seid so mitfühlend, wie Jesus mit den Menschen mitfühlend ist. Das ist die Herausforderung, die ich für euch heute habe. Und jetzt höre ich vielleicht so, aber. Aber ich bin nicht so, dass so mit so den Gefühlen. Ja, kann ich gut verstehen. Ich bin auch eher ein Ingenieur und eher ein Techniktyp. Also ich kann gut mit einem Computer umgehen. Vielleicht nicht ganz so gut wie mit einem Menschen. Verstehe ich. Ich würde sagen, da haben manche Menschen, also zum Beispiel meine Frau hat da auch um Längen Vorteile von mir bei dem Gefühl, Mitgefühl für andere. Aber Jesus oder Gott fordert uns ja auf, auch in Matthäus 22, 39 zum Beispiel, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe, würdet ihr mir alle zustimmen, ist teilweise Gefühl, aber teilweise auch harte Arbeit. Und ich glaube, wenn wir wirklich Liebe haben, dann wird auch dieses Mitgefühl für unsere Menschen, also Mitmenschen, für die Leute um uns herum einfach auch wachsen. Und das ist keine Aufgabe, die wir uns selbst oder aus uns selbst heraus können. Ich hatte heute Morgen auf der Toilette noch ein Buch gelesen und da stand nochmal so klar und deutlich drin, der Einzige, der grundlos lieben kann, also ist Gott. Wenn wir lieben, hat das immer einen Grund. Ja, wir finden die Musik schön, deswegen lieben wir sie und so weiter und so fort. Also es hat einen Grund, warum wir etwas lieben. Gott ist der Einzige, der grundlos liebt. Und deswegen ist seine Liebe auch immer gleich, unabhängig davon, wie wir uns verhalten. Aber wir brauchen diese Liebe, wir müssen gefüllt werden von dieser Liebe, damit wir Mitgefühl geben. Jetzt kann das zweite Aber sein, ja, aber wem soll ich denn ja mein Mitgefühl oder wem gegenüber soll ich denn mein Mitgefühl einfach geben? Das sind zwei Sachen. Ich glaube, einmal ist es halt so, dass auch besonders durch die Nachrichten stumpfen wir schnell ab. Ja, das ist vielleicht auch teilweise gesund, ja, wenn wir lesen oder hören von einem Brand in einem Flüchtlingslager in Griechenland oder wenn wir lesen von den Flüchtlingen, die im Mittelmeer trinken, dann tut uns das gewissem Maße leid, aber wir haben auch so eine Schutzmauer um uns herum gebaut, dass es uns nicht zu sehr kratzt, weil sonst würden wir vielleicht auch kaputt gehen. Ich möchte gern euch noch eine zweite Stelle lesen, wo dieses Blanizomai vorkommt. Und zwar ist das das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und das sagt, also in Vers Lukas 10, 33, schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Wieder dieses Blanizomai. Es geht also darum, zu gucken, wo bin ich gerade hingestellt? Ja, vielleicht jetzt gerade muss ich Mitleid oder habe ich Mitleid mit meinen Kindern, die schwer mit dem Homeschooling kämpfen oder mit meiner Frau, die dann noch mehr damit kämpft. Vielleicht habe ich Mitleid mit meinen Nachbarn, meinen Arbeitskollegen. Also versuchen wir, da wo wir hingestellt sind, als erstes dieses Mitleid zu empfinden und für die Menschen da zu sein. Das ist die Herausforderung. Und wenn ihr dann noch Kapazitäten habt und sagt, ja, ich möchte gerne den Flüchtlingen in Athen helfen, dann kann man noch überlegen, ob man irgendwie mal da einen Missionseinsatz gemeinsam als Gemeinde dahin macht zu Felix und Christina. Oder wo man irgendwie Leute kennt und sagt, ja, da können wir einfach so praktisch auch unterstützen, dann ist das sicher auch gut. Ansonsten fangt klein an, dort, wo ihr seid, bei eurem Nächsten. Drittes aber, was kann ich denn groß den Menschen geben? Jesus heilt die Kranken, kann ich nicht groß. Jesus speist die 5000er, bin ich auch nicht so richtig gut drin, hab nicht so viel Geld, keine Ahnung, was wir auch immer für Ausreden finden. Was kann ich den Menschen geben? Ich glaube, wir alleine können den Menschen gar nichts geben. Jesus sagt selbst in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Weiter, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, wir können eigentlich nur aus der Beziehung zu Gott, zu Jesus, den Menschen etwas geben. Und Gott, Jesus hat dich ausgestattet mit vielerlei Gaben, sowohl geistlicher als auch natürlicher Gaben. Und mit diesen Gaben können wir sowohl unseren Nächsten in der Gemeinde dienen, aber auch den Menschen um uns herum dienen. In Philipper 4, Vers 13 steht, sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Es ist nicht die intellektuelle Leistung von Paulus, wo er drauf jetzt beharrt. Er hatte eine super Ausbildung, ja. Aber er vermag alles durch einfach Jesus. Und diese Beziehung, die müssen wir leben. Und aus dieser Beziehung heraus können wir den Menschen was geben. Was immer es auch sei. Dem einen könnt ihr vielleicht einfach was Nachbar was kochen. Dem anderen habt ihr einfach ein freundliches Wort. Dem Dritten ist einfach praktische Hilfeleistung mal da, wenn er irgendwas reparieren muss, was auch immer. Genau. Soweit meine Herausforderung für euch heute. Und ich möchte eigentlich schließen mit einem Vers. Und zwar aus 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie einen Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Also es geht nicht darum, jetzt richtig zu drücken und ich muss jetzt heute irgendwie Mitleid für meine Familie oder für meine Nachbarn oder sowas empfinden, sondern es geht darum, dass wir immer wieder Jesus anschauen. Ich hoffe, ich konnte das heute euch so ein bisschen zeigen, wie toll Jesus einfach ist. Wir schauen ihn an, wenn wir uns hier treffen zur Anbetung. Wir schauen ihn an, wenn wir uns morgens mit ihm verabreden, einfach mit ihm beten. Wir schauen ihn an, wenn wir in sein Wort lesen. Und das verändert uns viel mehr, als wenn wir jetzt versuchen würden, ich muss jetzt richtig drücken, damit dieses Gefühl rauskommt. Denn das wird nicht funktionieren. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche mit Splanknicomai.
Ja, vielen Dank, Philipp. Ich möchte dann noch beten. Ja, unser Gott, unser Herr, wie bist du doch groß, dass du das für uns getan hast und dass du so ein Empfinden hast für uns, das möge uns doch immer gegenwärtig sein und du mögest uns auch helfen, dass wir das weitergeben können. Wir wissen, dass du uns liebst, dass du aus Liebe ans Kreuz gegangen bist und du wolltest uns diese Liebe ins Herz schenken, dass auch wir den Menschen diese Liebe weitergeben können. Ja, wir wissen, wie unvollkommen wir sind, aber wir können es nur mit dir und auch wie Philipp eben schon sagte, wir können nur mit deiner Kraft auch dein Wesen weitergeben. Ja, das wolltest du uns bewahren für die kommende Woche und wir danken dir und beten dich an. Amen. Ja, allen noch eine schöne Woche. Und bleibt negativ und ich sag mal bis demnächst.